NDR Info. Themen des Tages.
Wie geht es weiter mit dem Nahostplan? Wir schauen in der kommenden halben Stunde auf die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza. Auch die EU will sich wieder einbringen. Und wir fragen einen Historiker, wo er Chancen sieht, auch auf eine Annäherung der Gesellschaften. Außerdem gibt es neue Ideen, wie die Bundeswehr personell aufgestockt werden kann. Das Losverfahren rückt da in den Mittelpunkt. Wir fragen, kommt jetzt also doch eine Pflicht? Und wir beginnen mit einem Thema im Norden. Viele haben mitgehofft. In Güstrow ist der 8-jährige Fabian offenbar gefunden worden, aber die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Damit beginnen wir die heutige Ausgabe. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Am Freitag hatte Fabians Mutter den Jungen als vermisst gemeldet. Über das Wochenende suchten dann hunderte Einsatzkräfte nach ihm in Wäldern, in leerstehenden Gebäuden, Gewässern. Gestern Abend schlugen Leichenspürhunde auf dem Inselsee am Stadtrand von Güstrow an. Und heute wurde dann eine Kinderleiche in einem Wald geborgen. Petra Künzer berichtet.
Die schlimmsten Befürchtungen sind wohl Gewissheit geworden. Der 8-jährige Fabian aus Güstrow ist offenbar Opfer eines Verbrechens geworden. Am frühen Nachmittag musste Polizeisprecher Florian Müller die traurige Nachricht überbringen.
Also viele Dinge sind jetzt natürlich einfach Anfangsstadium der kriminalpolizeilichen Ermittlung. Deswegen werden wir dazu nur wenige Informationen preisgeben können. Was ich sagen kann, ist, dass so eine Spaziergängerin einen Kinderleichnam gefunden hat in diesem Waldstück. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, natürlich aber auch vorbehaltlich der rechtsmedizinischen Untersuchung, handelt es sich hierbei leider um den vermissten 8-Jährigen aus Güstrow.
Das Waldstück Klein Upal, südwestlich von Güstrow, liegt nur wenige Kilometer entfernt vom Wohnort des Vaters. Die Mutter, die an einer anderen Stelle wohnt, sei informiert worden und werde psychologisch betreut, heißt es. Der Junge hatte Verletzungen, die auf eine Gewalttat hindeuten, so die Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Welche das sind, konnte Harald Nowak, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, im Gespräch mit dem NDR noch nicht sagen. Nur so viel.
Am heutigen Tag wird der Auffindeort untersucht werden. Das nimmt mehrere Stunden in Anspruch. Und dann wird wahrscheinlich eine Obduktion beantragt werden durch die Staatsanwaltschaft Rostock und dann werden weitere Erkenntnisse vorliegen.
Der 8-jährige Fabian war am Freitagabend nicht nach Hause gekommen. Seither haben Einsatzkräfte nach dem Jungen gesucht, in leerstehenden Gebäuden, an Bushaltestellen. Drohnen, Hubschrauber und Spürhunde kamen zum Einsatz. Die Beamten sind zahlreichen Hinweisen nachgegangen, haben nach eigenen Angaben jeden Stein umgedreht. Gestern Abend dann haben am Inselsee in Güstrow gleich 5 Leichenspürhunde unabhängig voneinander angeschlagen. Daraufhin haben Taucher heute Vormittag das Gebiet abgesucht.
Die Kollegen der Berufsfeuerwehr sind mit ihren Einsatzgeräten dort ins Wasser gegangen, haben auch den zugewiesenen Bereich vollumfänglich abgesucht, aber eben keinerlei Feststellung gehabt, sodass dann die Maßnahmen dort ohne Ergebnis abgeschlossen worden sind.
An ganz anderer Stelle wurde dann die Kinderleiche entdeckt. Nun müssen die weiteren Ermittlungen ergeben, wie der Junge ums Leben gekommen ist und wer ihn möglicherweise getötet hat.
Soweit Informationen von Petra Künzer. Wir kommen zum Nahen Osten. Schon seit Tagen sehen wir in Gaza geschäftiges Treiben. Viele Menschen versuchen, zu ihrem Heimatort, ihrem ehemaligen Haus zurückzukommen, durchsuchen Trümmer nach brauchbaren Überleben in einem Provisorium. Es gibt wieder kleine Märkte, auf denen Waren gehandelt werden. Aber es soll ja auch die internationale Hilfe in größerem Stil in den Küstenstreifen gebracht werden. Tonnenweise Lebensmittel, Treibstoff, Medikamente, Babynahrung. Es fehlt ja wirklich an allem. 600 Lkw pro Tag sind zugesichert. Verteilt werden sollen diese Güter durch die UN. Moritz Behrendt berichtet über die ägyptische Rolle am Grenzübergang Rafah und über zwei Tore.
Im ägyptischen Grenzort Rafah im Nordosten der Sinai-Halbinsel gibt es zwei Tore. Durch das rechte rollen seit vorgestern früh Laster, beladen mit Paletten voller Hilfsgüter. Der Weg von hier führt zunächst über israelisches Staatsgebiet zum Grenzübergang Kerem Shalom. Dort kontrollieren israelische Soldaten, welche Waren in den Gazastreifen gelassen werden. Das linke Tor soll heute geöffnet werden. So sehen es die Absprachen zwischen Ägypten und der israelischen Regierung vor. Es bietet den direkteren Weg nach Gaza. Über diesen Grenzübergang soll zunächst nur Personenverkehr ermöglicht werden. Verletzte Palästinenser können zur Behandlung nach Ägypten kommen. Und in umgekehrter Richtung könnten auch Einwohner des Gazastreifens, die in Ägypten festhängen, zurückkehren. In israelischen Sicherheitskreisen wurde betont, die Ein- und Ausreisenden müssten sich einer Überprüfung durch israelische Behörden stellen. Auch soll hier eine EU-Mission bei der Grenzkontrolle helfen. Auf dem sogenannten Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh sprach der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi erneut davon, dass seine Regierung möglichst bald eine Wiederaufbaukonferenz ausrichten werde, vermutlich im November. Bei seiner Ankündigung ließ sich der ägyptische Präsident offenbar auch ein wenig von Donald Trumps überbordendem Optimismus anstecken. Wir freuen uns auf eine lichte Zukunft für unsere Region. Eine Zukunft, in der die Städte mit Hoffnungen gebaut werden, anstatt die Erinnerungen der Menschen unter Trümmern zu begraben. Zu den 20 Punkten, die der US-Präsident vorgelegt hat, zählt auch ein sogenannter Trump-Entwicklungsplan, an dem Experten arbeiten sollen, die, Zitat, bei der Errichtung einiger der florierendsten und modernsten Wunderstädte im Nahen Osten mitgewirkt haben. Ein fernes Echo von Trumps Vorstellungen von Gaza als Riviera des Nahen Ostens, von denen der US-Präsident zuletzt allerdings immer deutlicher Abstand genommen hat. Denn alle wissen, zunächst müssen die Trümmer abgeräumt werden. Der Wieder- oder Neuaufbau Gazas wird Jahre dauern und viel, viel Geld kosten. Eine Bedarfs- und Kostenanalyse der Vereinten Nationen aus dem Februar, der Zeit des letzten Waffenstillstands, geht von mehr als 50 Milliarden US-Dollar aus. Seither hat die Zerstörung in Gaza noch größere Ausmaße angenommen. Mohammed Al-Amin, der Chefredakteur des Oktobermagazins einer ägyptischen Wochenzeitung, rechnet daher mit noch deutlich höheren Kosten. Der Wiederaufbau Gazas ist eine riesige Herausforderung. Er erfordert vermutlich mehr als 200 Milliarden Dollar. Das ist eine enorme Summe. Dafür ist viel Zusammenarbeit und Unterstützung nötig. Deutschland will Ägypten als Hauptpartner bei der Organisation der Wiederaufbaukonferenz helfen. Die Bundesregierung hat auch schon angekündigt, einen dreistelligen Millionenbetrag für den Wiederaufbau Gazas bereitzustellen.
Soweit also Informationen von Moritz Behrendt. Er hat uns die Lage am Grenzübergang Rafah etwas näher gebracht. Wir wollen aber natürlich auch wissen, wie entwickelt sich denn die Lage weiter in Israel und Gaza? Dazu jetzt live in Tel Aviv zugeschaltet unser Korrespondent Julio Segador. Es liegen aufregende Tage hinter uns, hinter Ihnen natürlich noch mehr. Wie fühlt sich das jetzt heute einen Tag danach quasi in Israel an?
Ja, man muss das alles so ein bisschen sacken lassen. Ganz ehrlich, auch wir Berichterstatter haben uns heute angeguckt, heute Morgen gesagt, unglaublich, was gestern eigentlich los war mit der Geiselfreilassung, mit Trump. Also es war wirklich nicht nur ein Großkampftag, was die Arbeit anbelangt, es war auch ein emotionaler Großkampftag, weil man ja natürlich immer wieder gewartet hat, wann kommen die Geiseln, kommen jetzt auch die Leichname, wie geht es den Menschen und wie reagieren die Angehörigen? All das macht schon was aus einem und das geht über die normale Berichterstattung auch hinaus. Und es sind aufregende Tage, aber es geht weiter. Es geht weiter, denn anders als US-Präsident Trump, der diesen Frieden schon in trockenen Tüchern sieht, ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Also die Details sind sehr, sehr vage formuliert und es gibt überall Fallstricke, dass diese Vereinbarung zur Waffenruhe dann auch scheitern kann.
Es liegt ja zwischen Chance und Risiko, hören wir immer. Und wenn Sie es ansprechen, es fehlen ja eben auch immer noch die sterblichen Überreste von getöteten Geiseln. Und da hieß es ja auch schon, damit sei der Vertrag quasi nicht erfüllt. Wie geht es denn hier jetzt weiter? Was genau ist geplant? Wie groß stehen die Chancen, dass man sie findet?
Also wie groß die Chancen sind, dass man sie findet, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man sicherlich nicht alle finden wird, weil wenn man sich das Chaos in Gaza anguckt, da geht es ja teilweise um Leichen, die ja unmittelbar nach dem 7.10. vermutlich begraben wurden, also die 2 Jahre schon unter der Erde sind. Und nach diesen Kriegsaktionen, die wir hatten, nach den Offensiven, kann es ja durchaus sein, dass man dann wirklich Grabstätten nicht mehr findet. Also das halte ich für realistisch. Aber dass nur 4 von 28 Leichname übergeben worden sind, das ist schon erstaunlich wenig gewesen. Und da sagen alle, das lässt schon ein bisschen darauf schließen, dass es sich um Spielchen hier handelt von der Hamas. Und da gibt es jetzt hier mächtig Ärger in Israel. Also das Forum der Geiselangehörigen hat sich jetzt an den US-Sondergesandten Steve Witkoff gewandt und hat gesagt, es kann nicht sein, dass nur 4 Leichname übergeben worden sind. Und sie fordern Witkoff aus, dass er Druck ausübt. Und Druck wird auch die israelische Regierung ausüben. Sie will nämlich jetzt entgegen der Vereinbarung den Grenzübergang Rafah geschlossen halten. Der sollte ja jetzt in den nächsten Tagen geöffnet werden. Aber er wird wohl geschlossen bleiben als Reaktion darauf, dass dass zu wenig Leichname überstellt worden sind nach Israel. Und das wiederum heißt natürlich, dass vor allem die Zivilbevölkerung im Gazastreifen weniger Hilfsgüter bekommt.
Vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt, und zwar der Druck auf die Regierung Netanjahu. Nimmt er eigentlich auch zu? Weil er hat ja vor 2 Jahren gesagt, wenn alle Geiseln wieder da sind, dann müsste man über Verantwortung für den 7. Oktober sprechen. Es gab ja große Kritik an seinem Krisenmanagement. Es gibt Korruptionsvorwürfe. Hat man jetzt schon mit einer Aufarbeitung begonnen?
Also mit der Aufarbeitung hat man noch nicht bekommen. Netanjahu selbst hat ja immer gesagt, diese Aufarbeitung soll beginnen, wenn der Krieg zu Ende ist. Netanjahu hat gestern sehr, sehr deutlich vermieden, vom Kriegsende zu sprechen. Anders als US-Präsident Trump, der mehrmals gesagt hat, das ist das Ende des Krieges. Netanjahu sieht das nicht so und er hält sich, glaube ich, auch sehr, sehr viele Hintertürchen offen. Für mich ist es noch nicht aus der Welt, dass das israelische Militär nochmal angreifen wird. Wie gesagt, diese Vereinbarung ist sehr, sehr vage formuliert. Da gibt es viele, viele Fallstricke, die man sieht es jetzt zum Beispiel mit den Leichen. Aber dann auch ein anderes großes Thema, die Entwaffnung der Hamas. Die Hamas hat deutlich gesagt, sie will sich nicht entwaffnen lassen. All das könnte natürlich Netanjahu dann auch die Möglichkeit eröffnen, dass er mit dem Militär nochmal nach Gaza reingeht. In der Öffentlichkeit selbst ist Netanjahu sehr, sehr unbeliebt. Man hat das gestern sehr, sehr deutlich gesehen. Trump wurde gefeiert, Netanjahu teilweise ausgepfiffen.
Vielen Dank. Für den Moment waren das Live-Informationen von Julio Segador, unserem Korrespondenten in Israel. Wir haben jetzt also ein unterzeichnetes Dokument, das Frieden und Stabilität bringen soll, unterzeichnet von vielen, aber nicht den Betroffenen. Und wie bringt man den Frieden zu den Menschen? Darüber habe ich mit dem Historiker und Nahostwissenschaftler Tom Khaled Würdemann von der Uni Heidelberg gesprochen und ihn gefragt, ist denn dieser jetzt eingeschlagene Weg, wenn man noch so viele kleine und große Schritte braucht, ist der für Sie sinnvoll?
Ich glaube, in Kriegen und im Ende von Kriegen ist fast nichts objektiv sinnvoll. Man kann aber sagen, dass die aktuelle Situation jetzt deutlich besser aussieht als noch vor kurzem. Man muss sich schon im Klaren sein, dass die Initiative von US-Präsident Donald Trump, das ist keine große Friedensoffensive im klassischen Sinne, wie sie mit dem Friedensnobelpreis geehrt werden könnte, sondern es geht eher darum, dass Donald Trump seinen Verbündeten Israel dabei unterstützt hat, militärisch quasi alle Ziele zu erreichen, die eben auch militärische Kernziele Israels im Krieg waren. Und dass er jetzt sagt, so, dann muss man den Krieg jetzt aber auch beenden. Und was das eigentlich das Positive daran ist eher, dass es ihm relativ erfolgreich gelingt. Und das liegt daran, dass Trump sehr gute Beziehungen hat zu verschiedensten Ländern in der Region. Dass er sagt, so, wir müssen jetzt aber die Region einbinden. Ja, wir frieren jetzt nicht einfach den Konflikt wieder ein, sondern wir machen irgendeinen Plan, wie die Zukunft besser aussehen könnte. Das ist tatsächlich ein sinnvoller Schritt.
Und wie groß wird Ihrer Meinung nach das Problem mit der Hamas noch, wenn wir hören, dass sie im Moment sehr aggressiv auftritt? Also ist sie eine Gefahr für die Palästinenser im Innern, also in Gaza?
Ich bin kein Freund von Nazi-Vergleichen. In diesem Fall mache ich, also gerade in Bezug auf den Nahen Osten, aber in diesem Fall kann man vielleicht sagen, dass die Stimmung ein bisschen erinnert an die Hinrichtung von Fahnenflüchtlingen in Deutschland im März und April 1945 oder sogar noch später. Es gibt, die Hamas richtet öffentlich Menschen hin, die sie zu Kollaborateuren mit Israel erklärt, zu Oppositionellen, greift verfeindete Clans an, richtet oder foltert öffentlich Kriminelle, also der Kriminalität verdächtige Bewohner. Das ist sehr furchtbar und ich wünschte, das würde auch gestoppt, aber ich weiß auch nicht wie. Was auf jeden Fall klar ist, dass die Hamas aus der aktuellen Situation militärisch nicht mehr herauskommen wird. Jetzt, nachdem sie die Geiseln freigelassen hat, hat sie eigentlich keine militärische Trumpfkarte mehr. Und falls sie sich nicht entwaffnen lässt, wird Israel einfach den Krieg vermutlich wieder aufnehmen, wenn Trump das erlaubt, wovon ich aber eigentlich ausgehe. Worauf die Hamas immer baut, ist, dass sie der Ansicht ist, sie hätte sozusagen die Weltmeinung davon überzeugt, dass der Kampf gegen Israel ein gerechter Kampf sei, was aber derzeit eigentlich keinerlei realpolitische Grundlage hat. Also auf der Ebene der Machtpolitik hat die Hamas nichts mehr, auf der ideellen Ebene vermutlich etwas mehr oder mehr als vor dem Krieg, ja.
Und wir haben ja auch gesehen, dass die Fronten, die Meinungen übereinander sehr verhärtet sind. Wenn wir jetzt nochmal auf das Verhältnis schauen, also auf die Bevölkerung, auf Israelis und Palästinenser, da gibt es ja durchaus viele Kontakte. Wir haben auch Proteste gesehen in Israel gegen das harte Vorgehen der israelischen Armee in Gaza. Es gibt viele Palästinenser, die in Israel arbeiten. Aber sobald man politisch wird, hört es dann auf, wird es dann schwierig?
Ich würde sogar sagen, dass die Aussage der vielen Kontakte ein bisschen zu optimistisch ist. Die beiden Bevölkerungen leben eigentlich erstaunlich segregiert voneinander. Man würde sich wundern, wie viele sogar israelische Linke es gibt, die eigentlich überhaupt keine Palästinenser kennen, und andersrum genauso. Es gibt auf beiden Seiten eine sehr verbreitete Ideologie des Nullsummenspiels. Die war auf der palästinensischen Seite vorher hoch, ist jetzt immer noch relativ hoch, insbesondere im aktivistischen, politisch engagierten Milieu. In Israel ist das durch den Krieg auch nochmal explodiert und hat sich deutlich der Aggressivität auf der palästinensischen Seite angenähert, dass man nämlich davon ausgeht, zu sagen, wir können eigentlich nur in Frieden leben, wir können wirklich nur überleben, wenn der Feind zerstört, vernichtet, vertrieben ist oder politisch komplett entmachtet und unterdrückt. Und daraus jetzt wieder herauszukommen, wird noch einmal schwer. Insbesondere deshalb, weil ich mir gerade in der Hinsicht von Donald Trump eigentlich nicht besonders viel erwarte. Donald Trump hält nicht besonders viel von Demokratie und Menschenrechten, er hält aber relativ viel von der Idee, ja, sagen wir mal, von wirtschaftlichem Aufbau, hält er sicherlich viel mehr. Ja? Der hat aber mit politischen Rechten nicht so viel zu tun. Also was Trump den Palästinensern aktuell Gutes tun möchte, ist eben vor allem diese Idee, man könne doch eine bessere und damit meint er reichere Zukunft aufbauen. Das meint er, glaube ich, auch ernst. Aber diese politische Situation, ja, dass zum Beispiel in der aktuellen Situation, wenn die israelische Öffentlichkeit sich verunsichert fühlt, eine israelische Regierung darauf einfach reagieren kann, indem sie der palästinensischen Bevölkerung willkürlich Grundrechte beschneidet und dass es dafür eigentlich noch einen Konsens gibt in der israelisch-jüdischen Mehrheit, da sehe ich keine Lösung auf einem irgendwie absehbaren Horizont. Mhm.
Gestern hat der Präsident der jüdischen Gemeinde in Niedersachsen hier bei NDR Info gesagt, er glaube, es brauche noch 30 oder 40 Jahre, bis in der Region Frieden herrscht. Was ist Ihre Prognose, Herr Würdemann?
Also es müssen zwei Dinge gelöst werden, bis der politische Prozess überhaupt anfangen kann. Erstens, es gibt relativ viele Akteure auf der Welt, die aus verschiedenen Gründen ein Interesse daran haben, dass der Konflikt weiter besteht. Das können amerikanische Rechte sein, zunehmend auch europäische Rechte, die der Ansicht sind, Israel müsse sozusagen den globalen Islam besiegen. Das sind Islamisten und arabische Nationalisten überall auf der Welt, die der Ansicht sind, die Palästinenser müssten den Westen oder die Juden besiegen. Das sind opportunistische Akteure wie der Staat Katar, die ihre eigenen, sagen wir mal, ihre Managementfähigkeiten des Konfliktes auch als machtpolitisches Instrument einsetzen und gar kein machtpolitisches Interesse daran haben, dass der Konflikt aufhört, denn sie profitieren davon, dass er weiter existiert. Das ist das Politische. Und das andere, vielleicht noch wichtigere, ist das Ideologische, dass überall auf der Welt Israel und Palästina zu quasi Symbolen geworden sind für den Kampf Gut gegen Böse. Das bedeutet, wenn man einen Konflikt als den Kampf zwischen Gut und Böse betrachtet, dann will man ja gar keinen Kompromiss. Denn ein Kompromiss zwischen Gut und Böse ist ja was ziemlich Faules. Es müsste eigentlich eine Entideologisierung des Konfliktes geben. Wovon die ausgehen soll, weiß ich nicht, entweder von außen oder von innen. Ja? Also überall glauben die Menschen, Palästinenser glauben, dass ihre Unterstützer glauben, dass Israelis glauben, dass ihre Unterstützer glauben, dass das ist der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse. Und ein Kompromiss wäre das eigene Todesurteil und zudem auch ein Verrat an allem, was heilig ist. So sieht es derzeit aus. Und das aufzubrechen, also wenn jemand dazu die nötige Rücksichtslosigkeit hat, dann wäre das Donald Trump. Aber auch da bin ich nicht optimistisch. Es muss klar sein, es geht hier um einen politischen Konflikt, der nur mit dauerhafter Koexistenz bei gleichzeitiger Gleichberechtigung irgendwie gelöst werden sollte.
Sagt der Historiker und Nahostwissenschaftler Tom Khaled Würdemann von der Uni Heidelberg. Wir kommen nach Deutschland. Wir brauchen wieder eine stärkere Bundeswehr. Das ist die Ausgangslage. Nun ist die Frage aber, wie kann man vor allem auch junge Leute für den Dienst an der Waffe gewinnen? Bleibt es freiwillig? Muss es verpflichtend sein? Und dann kam auch noch ein Losverfahren ins Spiel. Die Regierungsfraktionen, so hören wir es heute Nachmittag, haben sich darauf geeinigt, dass junge Menschen zur Musterung eingeladen werden sollen und das Ganze fair sei, wenn es eben ausgelost wird, weil nicht alle zum Wehrdienst eingezogen werden müssen. Es soll eine gewisse Gerechtigkeit bringen. Wir fragen jetzt deswegen, ob es rechtlich überhaupt möglich ist. Und bis hierhin scheint das unklar. Im Zweifel wird da vielleicht sogar das Verfassungsgericht eingreifen. Alena Lackmöller berichtet.
Nach Berichten vom Redaktionsnetzwerk Deutschland haben sich die Regierungsfraktionen in Sachen Wehrpflicht auf einen Kompromiss geeinigt. Alle jungen Männer müssen einen verpflichtenden Fragebogen ausfüllen. Für die Frauen ist das freiwillig. Unter den Männern wird dann ausgelost, wer gemustert wird. Grundsätzlich will man nach wie vor auf die Freiwilligkeit setzen, was den Wehrdienst angeht. Sollten sich aber zu wenige freiwillig verpflichten, will man die ausgelosten Männer dann zu einem 6-monatigen Wehrdienst verpflichten. Allerdings nur die, die tauglich sind, nicht den Kriegsdienst verweigern und für die es auch sonst keine Wehrpflichtausnahmen gibt. Es gibt bisher keine Rechtsprechung dazu, an der man sich orientieren könnte. Ein Knackpunkt dabei ist die Wehrgerechtigkeit. Die besagt, wenn es eine Wehrpflicht gibt, dann muss die unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten alle Männer gleichmäßig treffen. Das ist der Grundsatz. Es ist aber zulässig, davon auch Ausnahmen zu machen. Etwa wenn man Männer, die verheiratet sind, von der Wehrpflicht ausnimmt. Oder die, die in einer Ausbildung stecken. Das hat es auch früher schon gegeben. Die Grenze ist allerdings da erreicht, wo willkürlich einberufen wird und es keinen nachvollziehbaren Grund mehr dafür gibt, warum manche Wehrdienst leisten müssen und andere nicht. Was das Losen angeht, kann man sagen, alle im Lostopf sind gleichermaßen betroffen. Jeden kann es treffen und deshalb ist es gerecht. Gleichzeitig kann man natürlich auch argumentieren, das ist eigentlich der Inbegriff von Willkür, wenn der reine Zufall entscheidet, ob man Wehrdienst leisten muss oder nicht. Und dann muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass es hier um einen sehr schweren Grundrechtseingriff geht. Das ist juristisch fraglich, ob das überhaupt möglich ist, da das Los entscheiden zu lassen.
Jeder, der mit dem Zug oder dem Auto über die Elbbrücken nach Hamburg fährt, kommt derzeit an der größten Bauruine der Stadt vorbei. Der Elbtower sollte ein Wahrzeichen der Stadt werden, doch bei der Hälfte der Geschosse wurden die Arbeiten eingestellt. Insolvenz. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Seitdem wird beraten, ob man das Projekt noch irgendwie retten kann. Auch ein Abriss stand schon mal im Raum. Nun gibt es Neuigkeiten. Ein Hamburger Museum soll in Teile des riesigen Komplexes an der Elbe ziehen. Jenny Witt dazu.
Seit der Insolvenz des ehemaligen Investors René Benko ragt der unfertige Elbtower-Stummel über die Norderelbe. Heute präsentierte der erste Bürgermeister Peter Tschentscher die Pläne des Senats, die schon seit Monaten mit den Investoren verhandelt werden. Denn es seien mehrere Standorte und Gebäudetypen für das Naturkundemuseum geprüft worden.
Die Prüfung und Verhandlung mit Herrn Becken und der Investorengruppe haben nunmehr ergeben, dass die Realisierung des Naturkundemuseums im Elbtower möglich technisch von den Anforderungen her möglich ist, dass es im Vergleich mit einer Eigenrealisierung der Stadt an einer anderen Stelle auch wirtschaftlich vorteilhaft ist und dass diese Lösung zudem weitaus schneller zu realisieren ist als ein städtischer Neubau.
Der Kaufpreis für die 48.000 Quadratmeter? 595 Millionen Euro. Von allen geprüften Standorten sei dies der wirtschaftlichste, sagte Finanzsenator Andreas Dressel. Auch ein Eigenbau in der Hafen City sei geprüft worden.
Die Variante einer Eigenrealisierung eines städtischen Projekts des Naturkundemuseums als Eigengebäude in der Hafen City landet bei 824 Millionen Euro und Erwerb Teileigentum, das war jetzt unser Vergleichspunkt, das werde ich gleich auch erläutern, landet bei 595 Millionen.
Der Senat sei verpflichtet, die wirtschaftlichste Option auszuwählen, so Dressel. Sonst könnte es Probleme mit dem Bundesrechnungshof geben. Der Elbtower soll nun auch etwas kürzer werden als ursprünglich geplant. Statt 245 Metern soll er nun 199 Meter in die Wolken über Hamburg ragen. Das haben die Investoren beschlossen. Dadurch fallen 12 Büroetagen weg. Es gehe aber nicht darum, wieder Schwung in das Projekt Elbtower zu bringen, sagte die Wissenschaftssenatorin Mariam Blumenthal.
Wir haben keinesfalls erst den Elbtower irgendwie retten wollen, in Anführungsstrichen, so wie das vielleicht manche meinen, und dann gedacht, ach, dann packen wir da mal das Naturkundemuseum rein, sondern wir haben sehr, sehr ernsthaft ein Zuhause, ein wirklich möglichst perfektes Zuhause fürs Naturkundemuseum mit dieser riesen Sammlung mit 10 Millionen Objekten, mit der tollen Forschung, die dahinter steckt und auch mit dieser superschönen Ausstellung gesucht.
Laut dem Finanzsenator ist der Kaufpreis festgesetzt. Darin seien alle Leistungen enthalten. Man habe aus anderen Projekten gelernt, wo die Kosten massiv gestiegen seien. Aber die Oppositionsfraktionen haben schon jetzt scharfe Kritik an den Plänen geäußert. Die CDU beschuldigt Peter Tschentscher des Wortbruchs. Er habe versprochen, dass kein Cent Steuergeld in die Fertigstellung des Elbtowers fließen werde. Jetzt sei das Gegenteil verkündet worden. Die AfD sagt, der sogenannte kurze Olaf solle auf Biegen und Brechen gerettet werden. Das sei haushaltspolitisch unverantwortlich. Und die Linke will Nachweise sehen, dass ein Neubau für das Naturkundemuseum tatsächlich teurer wäre als die 600 Millionen Euro Pläne für den Elbtower. Der Senat will nächste Woche entscheiden, ob die Verhandlungen unter Vorbehalt abgeschlossen werden sollen. Denn am Ende hat die Bürgerschaft das letzte Wort. Die wird voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres darüber abstimmen.
Informationen von Jenny Witt und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
In Hamburg soll also das Naturkundemuseum in den Elbtower einziehen. Dazu die Meinung von Ole Wackermann.
Kurzer Olaf. So wird schon länger über den Elbtower gespottet, weil er mal als Vorzeigeprojekt unter dem damaligen Bürgermeister Scholz geplant war. Und nun wird aus dem kurzen Olaf am Ende die gestauchte Giraffe? Tausende Besucher bestaunen dann künftig Hamburgs neues Naturkundemuseum in der Hafencity und alles wird gut? Das möchte uns der Hamburger Senat, allen voran der erste Bürgermeister Peter Tschentscher, gerne glauben machen. Und es klingt ja auch gut. Der Elbtower wird zum Leuchtturm der Wissenschaft. Die Stadt bekommt ihr ohnehin geplantes Museum. Für 595 Millionen Euro. Aber das sei immer noch günstiger als ein eigener Neubau. Aber ich reibe mir schon etwas verwundert die Augen. Die Stadt Hamburg wird keine finanziellen Belastungen übernehmen, hatte Tschentscher betont, nachdem der Elbtower in Schieflage geriet. Jetzt ist auf einmal von mehr als einer halben Milliarde Euro die Rede, für die die Stadt nicht etwa Teile des Towers mieten, sondern kaufen will. Wie genau passt das zusammen? Und eines ist klar, mit dem heutigen Tag hat Hamburgs Senat noch mehr zu verlieren, wenn das Projekt scheitern sollte. Nicht zuletzt seinen Ruf. Ist bei 595 Millionen wirklich Schluss oder muss die Stadt doch noch etwas nachschießen, wenn die schwer kalkulierbaren Kosten für die Rettung der Bauruine in die Höhe wachsen? Vom Investor Dieter Becken sind heute noch keine Jubeltöne zu hören. Ein sehr positives Signal, heißt es, aber man will sich zu laufenden Verhandlungen nicht weiter äußern. Es scheint fast so, als wollte man dort auch lieber abwarten, ob aus dem kurzen Olaf tatsächlich eine stolze Giraffe wird.
Die Meinung von Ole Wackermann. Und in Innsbruck übrigens hat heute der erste Prozess um René Benko begonnen nach der Pleite der Signa-Gruppe, die ja auch den Elbtower geplant hat. Benko soll seine Gläubiger geschädigt haben. Dem Ex-Milliardär droht eine lange Haftstrafe. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Dienstag, den 14. Oktober. Ende.